Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina Mittenzweier und ich darf heute Tobias Burdukat gegenüber sitzen. Hallo Tobias.
Hallo Katharina.
Schön, dass du da bist. Diesmal bei uns im Bildungszentrum am Gewerbemuseumsplatz. Das ist auch eher was Besonderes für uns, hier in unseren Büros aufzunehmen. Tobias, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vorher würde ich einmal die Zeit nutzen und dich kurz vorstellen. Du kannst alles berichtigen, was ich falsch recherchiert habe.
Ich bin gespannt. Ich freue mich immer grundsätzlich über meine Vorstellungen.
Das setzt jetzt die Erwartung ganz hoch. Du bist geboren 1983 im sächsischen Grimma, durftest sehr idyllisch in der Nähe eines Waldes oder am Waldrand aufwachsen und bist dann mit Übertritt ins Gymnasium oder hast dann in Kolditz aufgewachsen, ja. Mitte der 90er und in den Nullerjahren. Und du schreibst, dass du in der Zeit, dass dich diese Zeit einfach sehr stark für den Rest geprägt hat, weil du dort das erste Mal mit Rechtsradikalität in Kontakt gekommen bist während deiner Schulzeit. Jetzt heute, großer Cut, bist du Jugendsozialarbeiter und Dozent an der OHM, an der Technischen Hochschule Nürnberg. Mhm. Und du sagst selbst, Zitat Anfang, wenn ich mich subkulturell verorten müsste, dann bin ich wahrscheinlich am ehesten ein Hardcore-Kid der Refused Generation. Zitat Ende. Kannst du das erklären? Was ist das?
Refused ist eine Band, die sich Ende der 90er aufgelöst haben, in dem Moment, wo sie eigentlich gerade durchgestartet sind. Und denen war das damals alles zu viel. Die wollten das nicht, weil das ist eigentlich nicht die Philosophie, die sich hinter Hardcore-Punk verbirgt, dass wir kommerzielle Musik in großen Stadien und Hallen machen, sondern Hardcore-Punk ist eine Musik von Leuten, für Leute, die in kleinen Räumlichkeiten Konzerte besuchen, und dazu gehört halt ein bisschen mehr als nur ein Konzerterlebnis zu konsumieren, sondern irgendwie gehört da auch alles mit dazu. Also da ist DIY, do it yourself, ist die große Überschrift über allen. Also das heißt, Konzerte selber veranstalten, selber Platten, Labels haben, selber Fanzines schreiben und. Ja, und um das musikalisch einzugrenzen, das ist eine spezielle Form von Hardcore, was Refused gemacht hat. Es hat einen Emo-Touch, das ist neusig. Mhm. Genau.
Das heißt, wir sprechen jetzt zeitlich von Mitte der 90er bis Nullerjahre. Bist du denn da schon in dieser Jugendzeit in Kontakt gekommen zu Jugendsozialarbeit, zu einer funktionierenden Sozialarbeiterstruktur?
Erst später. Mhm. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mich subkulturell zu verorten und angefangen habe, da kommt man wieder auf die Musik. Also im Endeffekt hatte man damals die Wahl, entweder hört man die Nazi-Mucke, die grottenschlecht war, oder man hört Skatepunk, 90er Jahre, Punkrock, Deutschpunk, so, was ich dann gehört habe, weil mich das irgendwie, erstens hat mich das musikalisch mehr angesprochen, weil es halt auch qualitativ besser war, und vor allen Dingen waren die Texte auch mehr, haben mein Innenleben mehr repräsentiert, weil ich eben keine Wut hatte auf Menschen mit Migrationshintergrund, weil es bei uns gar keine Menschen mit Migrationshintergrund gab. Deswegen hat sich mir auch damals immer nicht erschlossen, warum man denn auf die Leute wütend ist, weil die waren real einfach nicht vorhanden. So, und aber darum ging es ja in den Texten, und irgendwie war ich auch so aufgewachsen und geprägt, dass jetzt in meiner Familie niemand den Nationalsozialismus irgendwie cool fand oder irgendwie gesagt hat, ja, früher war alles besser, sondern deswegen hatte sich das auch alles inhaltlich für mich nicht erschlossen. Bin ich da auch, sag ich mal, ideologisch mit den damaligen Texten der Nazi-Bands gar nicht konform gegangen, ne? Dann hat mir die Musik nicht gefallen, und somit war das dann tatsächlich. Es ist interessant, weil aus heutiger Perspektive hätte ich auch genauso gut eine Neonazi werden können. Also es waren alle um einen rundherum, die so alt waren wie man selbst, ne, war die Mehrheit. Die wollten halt zu den starken Neonazi-Gruppen dazugehören, so. Und das wäre ein leichtes gewesen, ne, so. Und aber Ja, da ich auch immer viel zu viele Fragen hatte für die Neonazis, habe ich da auch nicht so richtig reingepasst. Und die wollten mich auch ehrlich gesagt nicht. Also ich war da nicht brutal oder irgendwie ja genug oder auch nicht cool genug tatsächlich. Mhm. So, weil das war damals schon so, dass die Neonazi-Klicken die coolen waren, die coolen Jungs.
Die coolen Jungs mit Wut.
Genau, die coolen Jungs mit Wut. Und aber wir hatten ja auch Wut. Dann, je länger man damit sich auseinandergesetzt hat und je mehr man auch die Wut von den Neonazis in seinem Alter gespürt hat, körperlich und verbal, ne, hatte man ja auch da selber, ist ja die Wut in einem selber immer größer geworden. Und das bringt einen dann wieder zurück zu der Musik, weil das war dann Deutschpunk, kann sich jeder was drunter vorstellen, so, aber Hardcore und auch gerade speziell Refused, das ist nochmal eine ganz andere Liga von auch Brutalität in der Musik, so muss man so ehrlich sagen. Und das hat mir damals geholfen, auch mit dem Frust, der in mir war, irgendwie auch umzugehen. So, ne? Also, weil das war dann auch ein Ventil, ob nur auf einem Konzert oder selber im Proberaum. Die Art von Musik zu machen, hat mir geholfen, selber damit klarzukommen, dass ich wütend bin und eben nicht rausgehe und andere verprügle, sondern diese Wut konnte sich quasi dann da entladen. Und so war das für mich und so ist es auch heute noch. Ich brauche nach wie vor Konzertbesuche, ich brauche nach wie vor eine Regelmäßigkeit in Bandproben, weil diese Frustration oder die Wut, es ist ja heute nicht besser geworden, ne, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken. Und tatsächlich hilft mir das dabei, mich da selber auch tatsächlich, oder diese Wut, ne, diese Aggression, diese, ja, zu verarbeiten. Mhm. Ne? Und da, das ist nach wie vor heute immer noch so, dass mir, wenn ich meine Gitarre in der Hand habe, also meine Bassgitarre und im Proberaum stehe oder auf einer Bühne stehe oder auch auf einem Konzert bin, dass mir das hilft, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Mhm. Mhm. Mehr als alles andere. Da, das schafft nichts anderes. Mhm. Bergsteigen vielleicht, klettern, aber das ist nicht das Gleiche. Mhm.
Na? Das kann auch nicht so plötzlich und unkompliziert
genau.
passieren. Ne?
Das Na, muss man genau, das muss man dann planen. Da hängt ein ganz anderer Organisationsaufwand dahinter. Ne? Da, und das, ja, das ist nicht das Gleiche, weil da muss man ja auch konzentriert sein, ne? Weil voll mit Adrenalin irgendein Lied spiele und ich verspiele mich, das ist drauf geschissen. Wenn ich auf dem Berg halt voll Adrenalin den falschen Schritt mache, kann es mein Ende gewesen sein.
Ja.
So.
Ja, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen in die 90er Jahre, das wird ja so im gesellschaftlichen Diskurs und zum Beispiel auch in der Literatur, also Baseballschlägerjahre bezeichnet. Du sprichst jetzt viel von Wut und auch von rhetorischer Gewalt, aber sicherlich auch von körperlicher Gewalt, oder?
Ja.
Das ist schon eine sehr rohe Jugend und junges Erwachsensein, in dem man da
also wir haben alle Gewalterfahrungen gemacht, körperliche Gewalterfahrungen. Ich war auch mal eine längere Zeit im Krankenhaus nach einem Vorfall. Ja, also das war an der Tagesordnung. Und es ist die Frage, ob dieser Begriff Baseballschlägerjahre tatsächlich so glücklich gewählt ist und ob das so korrekt ist, weil der bringt so eine Konnotation damit rein, weil unterm Strich hatten wir auch Baseballschläger. So ehrlich muss man sein. Also es waren nicht nur die Nazis, die Baseballschläger hatten, sondern wir hatten auch welche, um halt eins einfach auch zu verteidigen. Also, ne, das war ein ganz, das war logisch, weil, ne, du warst in so einem permanenten Selbstverteidigungsmodus und natürlich, und es gibt Leute aus der damaligen Zeit, und mir geht das manchmal auch noch so, ich hab's, denke ich, ganz gut unter Kontrolle mittlerweile, aber tatsächlich ist das so, wenn man abends alleine irgendwo langläuft, hat man immer noch wie so eine Art Verfolgungswahn, dass man guckt, okay, welches Auto fährt jetzt an mir vorbei. Und das habe ich auch heute noch. Und es ist tatsächlich manchmal so, wenn so unstete Situationen sind, na, also in Großstädten geht das, aber in kleineren Städten, wo jetzt nachts gar nicht so viele Autos fahren und so, und dann fahren dann plötzlich Autos mehrmals an einem vorbei, wenn ich manchmal abends in Krimma, dann merke ich noch, wie ich meinen Schlüsselbund präventiv schon in der Hand nehme, so dass ich quasi das halt in der Hand habe, falls irgendwas ist, dass ich damit schnell reagieren kann. Und deswegen, und das ist bei anderen Leuten noch krasser, also ich kenne Leute, die gehen auch heute noch nicht ohne Waffe aus dem Haus, weil die das so gewohnt sind über all die Jahre, weil die früher solche Angst haben, dass die halt, nun, wir debattieren ja über Messerverbot und. Also, das, auch wir hatten, wir auch, also, ne, das ist auch, finde ich, in den Debatten manchmal schwierig, weil, das hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben, dass wir selber auch Waffen getragen haben, damals. Und, ne, also es war gerade in den ländlichen Regionen, auch hier in Franken, ne, das ist ja ähnlich, und in Sachsen, gerade in den ländlichen Regionen,
ja,
war das ein normaler Umgang.
Ja. Ne?
Also das, ja. Und das wird, wenn man das so als Baseballschlägerjahre beschreibt, will man ja etwas Negatives ausdrücken. Also dass quasi die Neonazis eben marodierend mit Baseballschlägern umhergezogen sind, was so war. Aber wir, die eben ihr Feindbild halt waren als Punks und als Zecken und alternative Leute, weil, ne, man kann das tatsächlich so sagen, es gab wenige Menschen mit Migrationshintergrund in Ostdeutschland. Das heißt, wir waren halt so quasi das Hauptfeindbild. Die hatten aber genauso auch eben, ne, um uns zu schützen, genau eben auch Waffen dabei. Mhm. So, ne? Und das wird vergessen in der Debatte, und es wird auch vergessen, dass wirklich viele Leute, die so, ja, das betrifft ja eine bestimmte Alterskohorte von Menschen, sagen wir mal, Anfang 40-Jährige bis Ende 40-Jährige, so die, ne, die Altersspanne, die betrifft das ja real. Und also da ist auch, finde ich immer, und ich denke da wirklich in letzter Zeit viel drüber nach, dass da auch, wie es uns damit geht, wie die Zeit damals war, das ist viel zu wenig aufgearbeitet, ne, und viele Leute haben davon bleibende Schäden einfach, tatsächlich, ne, wie eben diese Angst, dass manche Leute, die erzählen mir heute noch, ich checke immer noch nachts, wenn ich irgendwo langlaufe, in meinem Kopf, ich merke mir jedes Nummernschild von jedem Auto, was an mir vorbeifährt, ne. Das ist tatsächlich auch ich bei uns in unserem Projekt, was wir in Grimma haben. Ich habe so eine Liste, schreibe ich mir, wenn ich ein Auto nicht kenne und das steht dort irgendwie in der Nähe von dem Gelände, ich schreibe mir die Nummernschilder auf. Das ist so, und das sind so Ticks, die man da immer noch mitnimmt. Mhm. Ne? Das sind Leute, die parken dort, weil die dort spazieren gehen. Völlig, ne? So. Aber nee, das ist so drinne, ne, dass man sich das dann aufschreibt. Das ist total krass. Ja.
Was du so erzählst, veranlasst mich zu einem Gedanken, dass es ja gerade in solchen ruralen Gebieten und in Gebieten, wo die Rechtsradikalität, die Aggression, die Gewalt zu hoch ist, dringend notwendig ist, subkulturelle Projekte, Vereine zu installieren, Fördergelder locker zu machen, um so eine Art Vernetzung zu ermöglichen und sich gegenseitig so zu unterstützen, um die demokratischen Strukturen zu fördern.
Das, was du gerade gesagt hast, ja, das liegt auf der Hand und das brauchst. Aber wir merken immer mehr, dass das gar nicht mehr so einfach ist, sowas zu initiieren und vor allen Dingen auch am Leben zu erhalten, weil de facto über die lange Zeit, und wir reden ja nicht nur von, sag ich mal, in den ländlichen Räumen. Ich meine, in Westdeutschland, in den ländlichen Räumen geht das noch halbwegs, weil da diese Migrationswellen von Leuten, die aus diesen ländlichen Gegenden wegziehen, noch nicht so häufig waren, wie das in Ostdeutschland der Fall war, sondern hier hat das in ländlichen Räumen in Westdeutschland, dort beginnt das halt langsam auch, aber da haben so die ersten großen Wegzugswellen, wo so dann diese ländlichen Sozialstrukturen zusammengebrochen sind, das hat erst irgendwann in den 90ern quasi angefangen, ne, und die Folgen spürt man auch jetzt so, deswegen beginnt das dort auch. Aber gerade in Ostdeutschland muss man ja mit berücksichtigen, dass ja während der gesamten DDR-Zeit Leute schon das Land verlassen haben und in Größenordnung ja vor dem Bau der Mauer. Das sind ja schon mal ganze Bevölkerungsteile, die sind ja einfach mal weggezogen, die waren einfach dann auch nicht mehr da. Mhm. So, und das hat ja vor dem Zweiten Weltkrieg schon stattgefunden, ne, so. Und das heißt, das hat sich da über die Jahrzehnte, über die letzten 100 Jahre, hat sich dort diese Bevölkerungsstruktur so fundamental verändert, dass quasi das schwierig ist, solche Projekte auf lange Sicht am Leben zu erhalten, weil eben die Leute fehlen. Das sind immer nur vereinzelte Menschen, die für solche alternative Projekte empfänglich sind heute. Mhm. Und das sind wenige. Und die werden dann aber auch noch von Kommunen und von der ganzen hegemonialen Struktur unter Druck gesetzt. Und irgendwann haben die dann meistens keinen Bock mehr und sagen, okay, dann lebe ich lieber hier mein Leben in meinem Haus. Und wenn ich Kultur haben will, fahr ich halt in eine Stadt. Mhm. So. Das passiert ganz oft, weil es zu wenige Leute sind, die eben solche Vereine und solche Projekte, oder vor allen Dingen subkulturelle Projekte in den ländlichen Gegenden über lange Zeit am Leben erhalten können, weil eben auch die irgendwann die Kraft verlieren, das quasi zu initiieren. Deswegen ist das eine spannende Frage, weil ich stelle mir die Frage auch permanent, wie kriegt man das hin? Und ich sage, es ist nicht damit getan zu sagen, man installiert subkulturelle Angebote oder Vereine. Das funktioniert nicht. Gerade wenn man sich mit ländlichen Räumen auseinandersetzt, weiß man das. Weil wenn da, also bei uns ist es besonders extrem, wenn jemand quasi aus Leipzig nach Grimmer kommt und dort irgendwie ein Projekt initiiert oder macht, der wird erstmal als Fremdkörper wahrgenommen. Der wird überhaupt nicht als Teil dieser ländlichen Gesellschaft wahrgenommen. Ich denke auch, dass ich viel von dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe vor Ort, nur machen konnte, weil ich eben von dort komme. Mhm. Mhm. Dadurch habe ich dort eine Familie in beide Richtungen, mütterlicherseits, väterlicherseits. Die haben auch Firmen, haben mal irgendwo gearbeitet, na, so, das heißt, die sind Teil von, also ich bin automatisch Teil von etwas, na, weil eben meine Familie auch schon Teil von etwas war und das kann man so einfach nicht wegignorieren. Das heißt, Leute reden mit mir erstmal auf Grundlage,
auch wenn die Zugehörigkeit.
Na, auf Grundlage, ich gehöre halt irgendwie dazu, weil ich eben auch dort geboren bin. Ich habe quasi so eine, ich habe von Haus aus schon erstmal eine Zugehörigkeit. Mhm. Und das hat jemand, der quasi von einer Stadt kommt, ne, bei uns eben Leipzig, und dann vor Ort was machen will, der hat das nicht automatisch. Der hat komplett andere Startvoraussetzungen, der hat es viel, viel schwerer. Deswegen ist das, ne, deswegen mit dem Installieren und wie kriegt man das hin, das ist echt ein großes Fragezeichen. Mhm. Ne?
Und du hast an dem Fragezeichen schon viel geknabbert und gearbeitet, weil du dieses Dorf der Jugend gegründet hast, beziehungsweise, es war ja wahrscheinlich ein partizipatives Projekt mit Jugendlichen von vor Ort, hast da auch den Taz-Panther-Preis gewonnen dafür. Gibt's das noch? Oder erzähl uns erstmal,
muss man ein bisschen weiter ausholen. Ja. Also tatsächlich hängt das viel mit dem zusammen, was wir als Jugendliche gemacht haben. Also wir haben als Jugendliche dann, als wir dann auch in Kontakt gekommen sind mit Sozialarbeit und mit Jugendarbeit, was dann irgendwann passiert ist, da waren wir dann aber auch schon älter. Da waren wir dann schon 17 oder so, glaube ich, weil wir einen Proberaum gesucht hatten. Mhm. Und da gab's bei uns quasi von der Kirche so ein Jugendhaus, wo wir zwischendurch mal proben konnten. Dort haben wir dann aber nicht lange geprobt, weil auch dieses Jugendhaus quasi das Modell der akzeptierenden Jugendarbeit gefahren hat. Das heißt, wir hatten da unseren Proberaum drin und jedes Mal nach der Probe mussten wir durch 30 Faschos durch, was natürlich immer irgendwie zu Problemen geführt hat, so was überhaupt nicht funktioniert hat. Deswegen sind wir dann auch irgendwann wieder dort raus, aber nichtsdestotrotz haben wir mit den Sozialarbeitern dort und auch mit anderen Sozialarbeiterinnen dann angefangen, okay, was können wir denn irgendwie mal als alternative Angebote auch so machen und haben quasi dann ein Festival initiiert, ein kostenloses Festival, was es heute immer noch gibt, das ist das Großoverfestival in Grimma. Und die Idee von dem Festival war, ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche durchzuführen. In dessen Folge haben wir dann noch 2006 einen Verein gegründet, den es heute auch noch gibt, um das Festival auch formal durchführen zu können und nicht immer das über einen Träger der Sozialarbeit laufen lassen zu müssen. So, das war uns alles irgendwie, ja.
Machbar, aber umständlich.
Machbar, aber umständlich. Tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich soziale Arbeit studiert habe, weil auch da war das dann noch so. Wir hatten dann zwar einen Verein, aber ich konnte auch als Vorstandsvorsitzender oder als Geschäftsführer dann von dem Verein, als nicht studierter Sozialarbeiter, nirgendwo trotzdem so richtig Fördergelder beantragen, weil das immer irgendwie ein Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin unterschreiben musste. Und da bin ich ehrlich, das hat mich genervt, dass ich mir Konzepte habe einfallen lassen, wie man Jugendkulturarbeit machen kann oder jugendsubkulturelle Angebote gestalten kann, die auch finanzieren kann. Und dann hatte ich das geschrieben und musste aber noch einen Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin finden, die ihre Unterschrift darunter setzt. Und tatsächlich war das der Grund, warum ich dann soziale Arbeit studiert habe.
Sehr pragmatisch.
Weil ich gesagt habe, nee, ich will das selber unterschreiben. Mhm. Na, so. Mhm. Und aus diesem Festival heraus war ja dann so, das fand dann immer statt. Und irgendwann, na, ich habe dann soziale Arbeit studiert und habe was von den ganzen formalen, also ich habe vorher schon eine andere Ausbildung gemacht. Habe halt auch kein Abitur, ne, weil ich keinen Bock mehr hatte, auf die Schule zu gehen. Mhm. Bin ich auch ehrlich, was auch schwierig ist, dann nach wie vor noch, ne, wenn man jetzt als Dozent arbeitet und man hat gar kein Abitur, wenn man da weitermachen will, promovieren, das ist alles mega umständlich.
Aber
ne?
Durch eine Ausbildung ist es ja kein Problem dann an der.
Genau, ich hatte dann halt genügend, ich konnte dann durch die Ausbildung und aber musste dann noch so eine Zulassungsprüfung machen. Es war schon mega kompliziert. Mhm. Ne? Also damals, das ist heute besser geworden, aber in Nullerjahren war das alles noch mega umständlich. Mhm. Und hatte dann studiert und hatte dann natürlich was von, was ist Jugendarbeit überhaupt und was ist soziale Arbeit und habe dann so ein bisschen was von den ganzen Konzepten gehört und dachte mir, naja, das könnte man doch irgendwie auch ein bisschen anders zusammensetzen, weil so richtig das, was ich so an Jugendarbeit wahrgenommen habe, so, da gab es gute Sachen, aber irgendwie so im Großen und Ganzen funktioniert das nicht, weil es war dann Ende der Nullerjahre, ne, so 2010, 2011 und man merkte da schon, dass irgendwie die Jugendhäuser werden immer leerer. Mhm. Das war einfach nicht mehr attraktiv irgendwie, weil, sag ich mal, in den 90er Jahren war das noch anders. Diese Jugendclubs, die es in den 90er Jahren gab, wo auch viel diese akzeptierte Jugendarbeit gerade in Ostdeutschland durchgeführt wurde und hier in Westdeutschland auch die ganzen Jugendzentren, die es gab. Es gab ja keine vergleichbaren und konsumierbaren Angebote, die ja dann aber immer mehr geworden sind. Das ist ja in den 90er Jahren und dann in den Nullerjahren ist das ja extrem angestiegen, dass es quasi durch diese ganze Kommerzialisierung von den Jugendkultursparten, ne, so wie so ein Ausverkaufen, das wurden immer mehr Festivals, die aber wieder Schweinegeld kosten und das wurde zu der Zeit tatsächlich immer mehr. Also und das heißt, es gab dann quasi unheimlich viele Angebote, an denen Jugendliche, auch wenn sie Geld gekostet haben, aber teilnehmen konnten. Und da war dann natürlich irgendwie der Jugendclub nicht mehr cool genug. So. Oder sie wurden zugemacht, weil dann halt plötzlich klar war, okay, da finden Faschokonzerte statt. Na, das heißt es. Und dann gab es 2010 auch eine riesige Kürzungswelle, wo dann auch nochmal viel gestrichen und zugemacht wurde. Damit wurde diese Jugendarbeitslandschaft mega ausgedünnt, gerade bei uns in Sachsen. Das, was es dann noch gab, war für Jugendliche nicht mehr attraktiv. So, für mich stellte sich die Frage, okay, wie kriegt man denn das jetzt hin? Weil wir werden ja immer älter und wir veranstalten hier schon seit Jahren ein Festival, was aber von Jugendlichen für Jugendliche ist. Hm. Und je älter wir werden, desto weniger können wir ein Festival veranstalten, was von Jugendlichen für Jugendliche gedacht ist. Also war so die Überlegung, okay, wie kriegt man denn so einen Generationenwechsel hin oder wie kann man so ein Festival von einer Generation junger Menschen auf die nächste übertragen und wie kann man überhaupt im ländlichen Raum noch darüber hinaus Angebote schaffen, die sich direkt an die jungen Menschen richten und die von jungen Menschen auch irgendwie gestaltet werden und eben diese Diversität, die man braucht, weil ich meine, in einer Stadt wie Nürnberg, da findet jeder junge Mensch irgendwie seine Nische und das Angebot, was er jetzt genau haben will. Diese Nischen sind in einer Stadt wie Nürnberg und auch in einer Stadt wie Leipzig vorhanden. Auf dem Land aber nicht. Aber es braucht, damit du die Jugendlichen erreichen kannst und die jungen Menschen, braucht es diese Diversität. Und das ist das Problem, dass du quasi das gleiche Angebot, was du in einer Stadt wie Nürnberg für 50 Leute machst, machst du auf dem Land für 5, wenn es gut kommt. Und es braucht aber dieses Angebot, weil ansonsten verlierst du die 5. Und das war eben diese Idee, dass über die Möglichkeit, dass die Jugendlichen sich untereinander unterstützen, irgendwie hinzubekommen. Und das bestimmt quasi diese Konzeption durfter Jugend. Das ist ja im Endeffekt, ist es eine Konzeption. Na, so. Und wir haben dann aber zufällig, na, und am Anfang war alles auf das Festival ausgerichtet. Na, also ich die Arbeit angefangen 2011, 2012, sag ich mal auch planvoll mit der, die Konzeption war da noch nicht fertig, aber ich hatte so meine Eckpunkte, was will ich machen, wie will ich die Jugendlichen erreichen und was sind so meine Ziele. Das heißt, seit 2011, 2012 habe ich angefangen, strukturiert gemäß der Konzeption zu arbeiten. Und da war aber alles ausgerichtet auf das Festival, dass am Ende quasi dieses Festival immer wieder stattfinden kann und dass eben dieser Übergang passiert. Und dann haben wir aber zufällig 2013, 2014 hat sich zufällig die Möglichkeit ergeben, dass wir ein altes Fabrikareal dafür nutzen können. Und da hat das einen ganz anderen Drive genommen. Also ich würde sagen, ohne das Fabrikareal hätte das nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat. Und es hat funktioniert. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ob es das heute noch gibt. Das Fabrikareal gibt es noch, aber durch Corona und wir haben dann versucht, mit Jugendlichen eine Baugenehmigung zu bekommen für dieses Areal. Die haben wir auch bekommen und hatten damals den Deal, dass wir machen eine Veranstaltung oder die Jugendlichen organisieren eine Veranstaltung. Bei der Veranstaltung wird ein Betrag X eingenommen und mit jeder Veranstaltung, die stattfindet, wird im Bauabschnitt realisiert. Und in diese Zeit, also ne, wir haben die 2018 bekommen und hatten uns 3 Jahre Zeit genommen, so, ne, und da sind wir bei 2021 und 2020 kam dann halt Corona. Das heißt, wir konnten diese Baumaßnahmen nicht realisieren. Dann kamen die ganzen Kontaktbeschränkungen, was natürlich junge Menschen besonders hart getroffen hat und auch uns hart getroffen hat, weil da waren wir dann so im Zwiespalt. Na, auf der einen Seite wollten wir den Jugendlichen trotzdem irgendwie die Möglichkeit geben, sich irgendwie zu begegnen. Auf der anderen Seite hattest du aber mit den ganzen Kontaktbeschränkungen zu kämpfen, was wirklich schwierig war für die Jugendarbeit und was wirklich hart war, weil da ist echt viel kaputt gegangen. Weil wir eben nicht darauf vorbereitet waren, da schnell, und ich sehe auch jetzt nicht, dass man sich auf solche Eventualitäten vorbereitet, ne? Weil da bräuchte es eigentlich irgendwie ganz andere Infra, ganz andere Social Media Infrastrukturen, und da rede ich nicht von Jugendarbeit oder soziale Arbeit muss in den vorhandenen Netzwerken aktiv sein, sondern es braucht eigene Netzwerke, aber dass wir die auf die Kette kriegen, Das sehe ich nicht, weil das interessiert auch niemanden. Das will auch niemand finanzieren. So. Und aber um konkurrenzfähig zu bleiben auf diesem Markt, müsste das quasi, das müsste so ein High-End-Produkt sein wie TikTok oder Instagram. Das müsste genauso funktionieren. Nur dann hat man eine Chance, dass man ein reales, sinnvolles Angebot in den sozialen Medien für Jugendliche macht. Aber auf diesen Plattformen mitzuspielen, das ist was anderes. Ne? Das ist wie wenn ich Jugendarbeit machen will und ich gehe dafür ständig irgendwie zum Fußballverein. Das ist Quatsch. Ne? So, das hat nichts mit Jugendarbeit und sinnvoller Sozialarbeit zu tun. So. Und dadurch konnten wir den Bauantrag nicht realisieren. Wir hatten, die Jugendlichen hatten bei uns einen Skatepark noch nebenan gebaut. Da gab es dann natürlich auch Beschwerden. Die sind dann während Corona natürlich noch immenser geworden. Und das hat dann wirklich zu extrem vielen Konflikten geführt, sodass wir dann 2021 wurde der Skatepark geräumt durch die Stadt und wir haben eine Nutzungsuntersagung für dieses Areal bekommen. Und jetzt haben wir dieses Jahr endlich wieder eine Baugenehmigung, die mega viel Geld gekostet hat. Also irrsinnig. Wir haben Gutachten erstellen lassen fürs, alles Wahnsinn. Es läuft noch weiter, ne? Weil dagegen sind Anwohner und auch die Stadt Grimma in Widerspruch gegangen. Ich habe ja jeden Tag irgendwie einen Anwaltstermin, ne? Telefonisch oder via E-Mail, um quasi, weil wir kämpfen halt jetzt gegen die Widersprüche, ne? So. Die wollen halt einfach den Bau nicht. Und aber das hat alles dazu geführt, dass quasi sich dieses aufgebaute Netzwerk unter den Jugendlichen halt, weil wir nichts mehr machen konnten, das hat sich halt, ne, also es waren mehrere Faktoren.
Aha.
Aber dadurch hat sich das zerstreut und man kann heute sagen, eigentlich gibt es das Projekt Dorf der Jugend so in der Form, wie es mal war und wie es auch angedacht ist, nicht mehr. Mhm. Es gibt noch das Fabrikareal und ich muss halt jetzt zusehen, wie wir eine Struktur hinbekommen, dass wir dieses Areal bewirtschaften und betreiben können, perspektivisch. Weil ausbauen werden wir es jetzt auf jeden Fall, aber ich brauche irgendwie eine Struktur, dass wir es betreiben können.
Mhm.
Und da kann ich aktuell tatsächlich nicht nur auf Jugendliche zurückgreifen, sondern ich muss versuchen, das gesamte Gemeinwesen hineinzustrahlen. Das ist schon schwer genug, weil wir sind natürlich in der, ja, wir sind halt Linksextremisten, aus welchen Gründen auch immer, so. Weil halt bei uns auf dem Klo kacken ist wichtiger als Deutschland steht, was die Jugendlichen da mal hingesprüht haben. Und ja, aber das kann man den Leuten bei uns vor Ort alles nicht mehr erklären, ne? Genau. Wir haben genauso oft, wie wir Antifa-Graffitis haben, haben wir auch Anti-Antifa-Graffitis oder sind irgendwo Hakenkreuze auf dem Gelände. Das ist natürlich, wenn wir eine Graffiti-Wall haben, wird die halt auch von den Leuten besprüht. Mal so, mal so. Dass wir natürlich ein Hakenkreuz wegmachen, ist ja logisch, ne? So, ich lasse ja nicht ein Hakenkreuz an unserer Graffiti-Wall stehen. Wenn da aber Antifa steht, dann stört mich das nicht. Das stört dann aber wiederum die Politik. Die Kommunalpolitik oder irgendwelche, ne, anderen Leute, die dann sagen, na, das müsst ihr aber auch wegmachen. Dann sag ich mir, dann gib mir die Farbe, dann mach ich das auch weg. Das ist kein verfassungsfeindliches Symbol. Warum soll ich das wegmachen? Das ist völliger Nonsens, so. Aber auf dieser Ebene findet halt die Diskussion und die Kommunikation statt. Und das macht's halt schwierig für uns halt überhaupt ein stabiles Netzwerk aufzubauen, weil ja hinter unserem Projekt ja auch die Idee liegt, dass wir eben die Jugendarbeit, die wir vor Ort machen wollen, aus eigener Kraft heraus finanzieren können, ne? Deswegen bin ich auch Dozent an der Hochschule, weil ich eben vor Ort kein ausreichendes Einkommen habe, um davon zu leben. Und außerdem möchte ich auch gerne die Ideen zu den Projekten und zu sozialer Arbeit, die ich halt habe, auch gerne Studierenden weitervermitteln, ne? Damit sich solche Projekte vielleicht, ja, dass da vielleicht auch noch andere Projekte gibt, weil tatsächlich, und ich bin viel unterwegs, mit der Ausrichtung so ein Projekt gibt es leider nicht nochmal und gab es auch so nicht nochmal. Da könnte man am ehesten noch alte Projekte aus den 70er Jahren, Jugendzentrumsbewegung vielleicht mit ins Feld führen, die vergleichbar sind. Aber aus heutiger Perspektive, wo der Fokus wirklich zu 100% auf den jungen Menschen und ihren Ideen liegt, weil das die Schwierigkeit daran ist ja, dass das eben keine Jugendarbeit ist, die sich vorschreiben lässt, was die Jugendlichen wie machen. Wenn die Jugendlichen ein Problem mit irgendwelchen Kommunalpolitikern haben, dann ist das Ziel der Jugendarbeit, die wir verfolgen, dass die auch das zu den Kommunalpolitikern sagen, dass die auch mal in den Stadtrat gehen und da mal richtig Palermo machen und nicht bloß irgendwie in Form von einem geschliffenen Jugendparlament dann mal, ja, ich habe auch noch eine Frage und würde gerne noch was sagen und na, aber haben tatsächlich kein Stimmrecht. Nee, die Idee, die wir in der Jugendarbeit sehen, ist, wenn die Jugendlichen was ankotzt, dann sollen die das auch, dann sollen die sich selber so organisieren, dass die Stadtgesellschaft das auch mitkriegt. Na, dass die das merken, weil das ist ja das Problem, mit dem wir uns ja aktuell rumschlagen, dass die Bedürfnisse und Wünsche von jungen Menschen, den Erwachsenen, der Politik und allen in Teilen auch der sozialen Arbeit, ja, völlig egal sind. Das interessiert niemanden.
Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Sachsen, sondern
das bezieht sich genau so. Und deswegen kommt es ja zu solchen Ergebnissen, dass jetzt alle plötzlich erschrocken sind. Oh, die jungen Menschen wählen eine AfD oder irgendwas, naja, oder was weiß ich, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund radikalisieren sich in irgendwelche islamistischen Netzwerke. Naja, ist doch klar. Das ist eine logische Folge von, euch ist völlig egal, was in den jungen Menschen abgeht. Das, na, das ist logische Konsequenz. Mhm. Wenn sich das nicht ändert, und das muss sich gesamtgesellschaftlich ändern, das kann man nicht nur auf Sozialarbeit und Jugendarbeit abladen, sondern das betrifft auch alle Leute, die Kinder haben, zu Hause in ihren Haushalten, wenn die ihre Kinder, gerade wenn die dann Jugendliche sind, ständig nur unter Druck setzen und du musst, und überhaupt das, was die Kids wollen, keine Rolle spielt, dann wird sich das nicht bessern.
Wo liegt denn dein Hauptaugenmerk, was die Arbeit gegen Rechtsradikalität anbelangt? Auf der Prävention bei den ganz Jungen oder auf der Auseinandersetzung und Diskussion mit den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die sich anfällig für die Radikalisierung zeigen? Oder gehst du eher auf Abschottung? Was hältst du für sinnvoll? Wie gehst du mit diesem Thema um?
Das ist eine gute Frage.
Bei Abgrenzung?
Da gibt es unterschiedliche. Da kann man eben nicht von den Jugendlichen sprechen, sondern hier muss man über bestimmte Phasen sprechen, die Jugendlichen durchlaufen. Mhm. So. Die sind ja erstmal grundsätzlich, wenn die in die Pubertät kommen, sind die erstmal auf der Suche. Da haben die erstmal ganz viele Fragen. Und die spüren, dass irgendwas in unserer Gesellschaft, in unserer Welt irgendwie nicht hinhaut. Das heißt, es baut sich erstmal ein Frust auf. So. Ob der berechtigt ist oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Der baut sich auf. So. Und dann muss ich das entladen. So. Das ist alles überhaupt, das hat überhaupt alles in bestimmten Lebensphasen überhaupt gar kein Fundament. Die können den einen Tag Nazis cool finden und den anderen Tag finden die der Antifa cool. Na, oder die Antifa gibt's ja so auch nicht, oder was weiß ich, ne, einen schwarzen Block oder was auch immer, ne, wie man das dann benennen möchte. Das ist teilweise völlig irrational. Das passiert aber in so der ersten Phase, sagen wir mal, ne, da wechselt sich die Meinung oder was sie jetzt sind, ne, das kann sich wechseln wie die Klamotten, die sie tragen, so, das hat überhaupt gar kein Fundament. Und da kann man quasi meiner Meinung nach mit Prävention und mit Aufklärungsarbeit viel machen, indem man sich einfach auch die Zeit nimmt und mit den Kids mal darüber spricht und denen sagt, ey, ja, ich verstehe deine Wut, aber du musst ja deswegen nicht gleich Fascho werden, so, ne, weil denk doch mal an deinen Banknachbar aus Syrien, wie findet der denn das? Ne, da kommt dann meistens, ja stimmt, habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ach naja, der macht bestimmt auch mit. Ich so, naja, wenn er da noch ein bisschen weiter drüber nachdenkt, wirst du feststellen, der macht dann da nicht mit. Na, so. Das ist in dieser Altersspanne so. Und dann werden die aber älter. Und dann kristallisiert sich das eben raus, was bei uns damals eben schon das Ding war. Es gewinnt die stärkere und coolere Gruppe. Mhm. Und da wird es dann schon ganz schwierig.
Was ist cool?
Na, genau. Was ist cool? Was liegt gerade oben auf? Was erreicht gerade Jugendliche? Mhm. Und scheinbar, und das ist traurig und krass, dass das eben wieder so ist. Ne? Also was weiß ich, 2018, 2019 war es cool, freitags bei Fridays for Future mitzulaufen. Ne? Das hat unheimlich gezogen. Aktuell ist es halt aus irgendwelchen Gründen, die sind vielschichtig. Ich lasse mich da nicht hinreißen, das mit irgendwas zu begründen, weil da sagen ganz viele Leute ganz viel dazu, aber das ist total individuell. Das kann man weder auf Social Media schieben, das kann man aber auch nicht einzig und allein auf der AfD oder die identitäre Bewegung schieben oder was auch immer. Das ist vielschichtig und das ist auch bei jedem anders so. Aber was Fakt ist, es ist aus irgendwelchen Gründen eben gerade für eine gewisse Bevölkerungsgruppe cool, Neonazi zu sein. Und sogar so, dass ja die 90er Jahre Neonazis cool sind. Na, das ist ja teilweise gerade hip, wieder, na, in diesen Klamotten alles rum zu Rennen, ne? Wo damals schon, wenn man sich mit Punkrock auseinandersetzt und weiß auch, wo Skinheads herkommen, ne, dann hat das ja eigentlich nichts mit den Nazis zu tun. Aber aus irgendeinem Grund ist das gerade wieder cool, sich wie die 90er Neonazis anzuziehen und so rumzurennen. Das ist total, ne, so. Und da ist es schwierig. Da muss man dann natürlich, da kann man in eine Konfrontationshaltung gehen und kann wirklich mit denen das auch mal ausdiskutieren. Aber da ist ja dann die Frage, wer macht denn das? Wer soll denn das machen? Mhm. Na, also da sehe ich wenige Leute, die dazu in der Lage sind, auf die Kids zuzugehen und mit denen da auch so eine, das ist eine harte Diskussion. Mhm. Und das, da kann man auch nicht mit, das ist ja dann immer das Problem, da kann man auch nicht mit Wohlfühlpädagogik ankommen. Das funktioniert da nicht. Mhm. Da muss auch sich in ihre Sprachwelt reinbegeben werden, weil ansonsten erreicht man die ja gar nicht. Mhm. Na, so. Und ich denke, da könnte man was erreichen in dieser mit so einer Konfrontationslinie, dass man da wirklich mit denen in einen knallharten Diskurs geht. Aber keine Ahnung, fallen mir ganz wenige Leute ein, wo ich sage, ja, die wären dazu in der Lage und könnten das hinkriegen. Mhm. Die wären dazu erstens von ihrem Wissen her in der Lage, da wirklich auf sämtliche Argumente irgendwie zu reagieren und das in den Kontext zu setzen, weil das darf ja auch dann nicht, das hat ja noch viel mit Sprache zu tun.
Ja, unbedingt.
Ich kann denen das politikwissenschaftlich, gibt es bestimmt sehr viele Leute, die denen das erklären können, das verstehen die aber nicht. Sondern ich muss das in denn ihre Sprache übersetzen. Ja. Na, so. Und muss denen verdeutlichen, dass das eben, um am aktuellen Jugendwort dran zu sein, eben eine -1000-Aura ist, was sie da gerade machen. Das muss ich denen irgendwie erklären. Wenn ich da aber dazu nicht in der Lage bin, dann werden die das auch nicht sehen wollen. Na, und danach kommt eigentlich eine Phase, und das ist dann meistens, kann man schon so sagen, wenn die dann so 18, 19, 20 sind. Also wenn man es bis dahin nicht geschafft hat, mit denen in einen Austausch zu gehen, dann kommt meistens so eine Phase, wo man dann eigentlich bloß noch hoffen kann. Also es klingt jetzt auch krass, wenn ich mir das jetzt überlege, was ich jetzt sagen will, aber weil ich weiß, dass das bei einigen tatsächlich dann funktioniert hat. In meiner Altersstruktur kann man im Endeffekt bloß darauf hoffen, dass sie irgendwie eine Straftat begehen, die noch halbwegs glimpflich abläuft, wo sie niemanden töten oder irgendwie oder lebensgefährlich verletzen, sondern was weiß ich, Sachbeschädigung oder irgendwas, dafür verurteilt werden und dann da irgendwie mal anfangen, darüber nachzudenken und dann vielleicht auch die Auflagen kriegen, dass sie sich mit Sozialarbeiterinnen auseinandersetzen müssen oder was auch immer. Weil wenn die eh mal da drinne sind, dann wird's echt schwer, weil dieses Weltbild formt sich ja dann aus. Und jemand, der ein geschlossenes, nationalsozialistisches und menschenfeindliches Weltbild hat, von was anderem zu überzeugen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Ne?
Zumal, wenn das soziale Umfeld genau das auch verkörpert. Das genau, möchte man natürlich nicht verlassen.
Ganz das klar. Macht's dann echt schwer. Und das heißt, es bräuchte eigentlich bräuchte es genau jetzt, weil wir haben nicht die Zeit. Es reden jetzt alle drüber. Wir brauchen was für Jugendliche. Ja, ist schön, dass ihr jetzt alle drüber redet. Bevor es das aber mal gibt, ist einfach vorbei. Da ist durch. Da könnt ihr 10-mal eure Projekte machen. Die werden niemanden mehr erreichen, weil die sind einfach schon drüber. Mhm. Na, weil das müsste es jetzt geben und das gibt's jetzt nicht. Deswegen werden wir das jetzt nicht stoppen können. Mhm. Und ich finde es halt gefährlich, wenn man sich dann, weil es verschwenden gerade übelst viele Leute Energie darauf. Wie können wir das denn jetzt stoppen, wo man auch mal so ehrlich sein muss und sagen, ey, ihr könnt das jetzt nicht mehr stoppen. Wir können jetzt nur versuchen, dass es nicht noch eine Alterskohorte in 5 Jahren erwischt. Mhm. Also, das ist jetzt, das, wie sagt man da, der Drops ist gelutscht?
Ja, der Drops ist gelutscht. Na? Jetzt bist du Dozent, hast Studierende vor dir, als Dozent, die soziale Arbeit studieren an der OM. Die vermutlich auch schon viel Praxiserfahrung gesammelt haben, aber noch mehr sammeln werden in Zukunft. Kannst du denn da erkennen, dass es ähnliche Themen in der Nürnberger Region gibt, was bei Jugendsozialarbeit anbelangt? Oder gibt es eine Themenverschiebung, Schwerpunktverschiebung?
Das ist eine spannende Frage. Also es gibt ähnliche Themen bei Studierenden, die quasi sich auch in ländlichen Gegenden bewegen. Die Problemlagen hier in der Stadt sind teilweise nochmal andere, weil eben durch, das haben Städte so an sich, in Städten werden Jugendliche sukzessive immer aus dem öffentlichen Raum vertrieben, schon seit Jahren. Es werden Bauwerke geschaffen, die total jugendunfreundlich sind, die auch, die sind nicht nur jugendunfreundlich, die sind auch für obdachlose Menschen total unfreundlich, ne? Und also das nimmt zu. Und das nimmt bei uns und auch hier zu. Also das ist gleich, dass quasi so eine Vertreibung aus dem öffentlichen Raum stattfindet. Was ich aber merke, dass es schon hier in Nürnberg noch eine andere Struktur von Angeboten der Jugendarbeit und auch der Sozialarbeit im Allgemeinen gibt als bei uns. Wobei es bei uns in Städten wie Leipzig auch halbwegs noch geht. Na, so, aber in den ländlichen Gegenden ist es dunkel, finster. Na, und das ist hier, das nimmt hier zu. Und also wenn man da nicht aufpasst, wird das hier auch irgendwann so sein, dass es kaum noch Angebote in ländlichen Gegenden gibt. Und da muss man wirklich aufpassen. Deswegen kann man schon sagen, die Themen sind ähnlich. Es ist teilweise vergleichbar, weil Jugend existiert ja nicht im luftleeren Raum. Die Jugendlichen hier treiben die gleichen Fragen um wie in Ostdeutschland. Was ich merke und auch also hier positiv zum Beispiel sehe, dass es hier viel mehr Diversität unter den Studierenden gibt. Na, also quasi bei uns zum Beispiel, wir haben in Ostdeutschland, gerade bei uns in Sachsen, aktuell in den ländlichen Regionen das Problem, dass wir keine Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen mit Migrationshintergrund finden. Die sind real nicht existent. Also, ne, es gibt's halt einfach keine Leute. Und wir haben aber Jugendliche mit Migrationshintergrund als unsere Zielgruppe. Und das ist aber echt schwierig, als Deutscher, ich meine als
Kartoffel?
Na. Also ich sag mal, ich krieg's manchmal hin, dass die auf mich reagieren, na, aber wenn quasi und teilweise unsere Mitarbeiterinnen, na, dann eine deutsche Frau, das ist für die, gerade für die männlichen Jugendlichen ist das echt schwierig, so, das sind die halt nicht gewohnt und da reagieren die auch nicht drauf und das ist ein reales Problem und da habe ich hier die Hoffnung, dass man hier die Möglichkeit hat, das abzufangen, weil tatsächlich, wenn ich bei uns in der Hochschule gucke, da studieren genügend, die quasi einen Migrationshintergrund haben und da kann da auch eine gute Arbeit gemacht werden. So, das ist auf jeden Fall, das unterscheidet Ost von West fundamental reinweg die Struktur, wer wie soziale Arbeit studiert. Auch die Landschaft ist ja eine andere, so in Ost- und Westdeutschland. Deswegen gibt es bei uns auch andere Probleme, aber die Themen unter den Jugendlichen und auch die Themen in den sozialen Problemlagen, die sind eigentlich gleich. Es wird halt nur anders damit umgegangen. Ja. Das ist tatsächlich, das muss man so sagen. Aber.
Und sag mal, gibt es so ein paar besondere Skills, die du deinen Studierenden mitgibst, die jetzt vielleicht nicht so klassisch auf dem Sotzpad-Tablett liegen?
Na, was mir immer wichtig ist, und das liegt so ein bisschen daran, dass ich bisher mein ganzes Arbeitsleben damit verbracht habe, quasi Konzeptionen und Methoden zu entwerfen und zu entwickeln. Die soziale Arbeit greift ja auf unendlich viele Methoden zurück, die man den Sozialarbeitsstudierenden vermitteln kann, was auch viel passiert. Und ich fahre aber eher oder meine Devise ist eher ihnen zu vermitteln, wie sie solche Methoden entwickeln können, angepasst an die Bedürfnisse von ihrer Zielgruppe, mit der sie aktuell arbeiten, weil eben sich das alles ständig und immer wieder wandelt und die Methoden sich auch wandeln müssen. Und das sind Skills, die ich während des Studiums nicht vermittelt bekommen habe, ne, und wo ich auch merke, dass das teilweise fehlt, ne, so die Überlegungen, wie können wir denn wir haben jetzt ein Problem und wollen quasi uns dem Problem stellen. Wir kennen auch die Ursache, warum ist das Problem so? Oder warum entsteht dieses Problem überhaupt? Und dann aus diesen Sachen etwas zu entwerfen, was vielleicht im besten Fall auch gemeinsam mit den Adressatinnen und den Klientinnen entworfen wird. Das ist was, wo ich sage, das ist so, das ist mir wichtig, dass ich denen das quasi mitgebe, weil wenn ich, also wenn man soziale Arbeit studiert und man beherrscht das, dann ist das völlig egal, mit welcher Zielgruppe ich arbeiten muss. Ich kann dann, danach kann ich mit allen Zielgruppen arbeiten. Da muss ich mir nicht die Überlegung machen, mit wem will ich denn jetzt gerne arbeiten oder wo fühle ich mich denn am sichersten, ne? Das spielt dann überhaupt gar keine Rolle mehr, weil ich bin einfach in der Lage, angepasst an die Zielgruppe, die Arbeit zu gestalten, zu entwickeln und weiterzuentwickeln und im Sinne quasi der Hilfe, zur Selbsthilfe, ne, mit den Leuten gemeinsam etwas zu machen. So. Ja. Das ist so ein, ich glaube, das unterscheidet mich, wobei ich jetzt, ja, ich kann ja jetzt nicht, ich sitze ja nicht in anderen Vorlesungen. Ich habe ja jetzt bloß als Referenz mein eigenes Studium damals, was jetzt in Sachsen stattgefunden hat.
Jeder bringt seine eigene Geschichte mit, das genau, ist ganz klar. Ja. Eine allerletzte Frage noch, weil du jetzt auch schon berichtet hast, so das Dorf der Jugend, das ist Corona zum Opfer gefallen und gewissen anderen Schwierigkeiten, die sich euch das so in den Weg gestellt haben, aber trotzdem gibt es Möglichkeiten und ihr oder du bist dabei, was aufzubauen. Was wünschst du dir denn für das, für die nächste Zeit?
Also ich wünsche mir für das große Ganze in Ost- und Westdeutschland, weil ich nehme gerade so eine Aufregung wahr, dass jetzt alle ein bisschen alarmiert sind wegen den Wahlergebnissen und man nicht so richtig weiß, wie geht man damit um, was macht man jetzt und mehr oder weniger immer mehr, also es finden ganz viele so Vernetzungsveranstaltungen statt, was alles gut und wichtig ist, aber da ist so ein Punkt, wo ich sage, in der Vergangenheit habe ich das eher immer als einen Mehraufwand wahrgenommen, der dazu geführt hat, dass ich irgendwie auch den Bezug dazu verloren habe, mich darum zu kümmern, wer macht denn jetzt Barschicht am Wochenende beim Konzert, ne? So, und ich denke, dass man, und das ist mein Wunsch, dass man endlich dazu kommt, dass man solche hehren Ziele mal ein bisschen downgradet und jeder und jede guckt, okay, was kann ich real erstmal in meinem Umfeld machen? Und da muss ich nicht irgendwie von Vernetzungsveranstaltung zu Vernetzungsveranstaltung fahren, sondern erstmal gucken, okay, wie kann ich denn meine Mutti jetzt davon überzeugen, mal bei der Küfa mitzukochen? Die noch nie, die weder mal eine Küfa besucht hat, noch überhaupt weiß im ersten Moment, was eine Küche für alle überhaupt ist. So, weil ich bin der Meinung, dass die Zeiten quasi härter werden und wenn wir in so sozialen Projekten, völlig egal über welche Zielgruppe wir hier reden, das nicht hinbekommen, die Strukturen, die wir haben, auf stabile Netzwerke vor Ort zu stellen, dann nützen uns auch die großen Netzwerkveranstaltungen nichts, weil da kommt dann auch bloß keiner und kocht bei der Küche für alle oder da kommt auch keiner und bringt 3 Schlafsäcke vorbei, weiter Straßensozialarbeitsbus gerade für die obdachlosen Menschen Schlafsäcke braucht, so da, das wünsche ich mir, dass wir hier irgendwie ein Downgrade machen und von den, ich nehme das ja in den sozialen Netzwerken auch wahr, das gibt so unendlich viele Sachen, wo ich mir denke, ja, was bringt das jetzt den Kids fort? Also, das ist ja schön und gut, irgendwelche medial aufgeblasenen Veranstaltungen, aber also ich bin da halt auch wirklich müde und ich wünsche mir einfach, dass da irgendwie ein Downgrade passiert und man sich auf die Arbeit vor Ort konzentriert. Die Jugendlichen, die halt auch um ihn drumherum da sind. So, ne? Also das wünsche ich mir und der Wunsch geht dann eben fließend über in was ich mir auch bei uns konkret wünsche, dass wir es irgendwie schaffen, eben auch. Wir hatten am Wochenende einen total tollen Herbstmarkt. Da waren Leute da. Hätte ich nie damit gerechnet, dass die dieses mit Stickern und Graffiti zugetagte Gelände betreten. Aber die waren da. Und die Leute gilt's irgendwie auch irgendwie für die Sache zu gewinnen, weil die, da sind auch viele Leute dabei, die ein Problem damit haben, was eine AfD für eine Politik machen möchte. Und da kann man auch noch andere Parteien mit benennen, die ja eben gerade diese Politik machen. So, und das endet ja nicht bei der AfD, sie sind ja im Endeffekt nur die Spitze des Eisbergs. Solange das so ist, wünsche ich mir, dass wir das auf die Kette kriegen, untereinander gedowngraded, soziale Strukturen in unserem Umfeld, im Sinne einer Gemeinwesenarbeit oder was auch immer, dass wir einfach füreinander da sind. Weil es wird Leute um uns herum treffen, auf allen Ebenen. So. Und wir werden uns perspektivisch Gedanken darum machen müssen, wie kriegt man das alles irgendwie hin? Was ist noch solche Angebote, Küche für alle, das kann nicht nur ein Angebot sein, was quasi in irgendwelchen AJZs und na, stattfindet und von Politgruppen irgendwie veranstaltet wird. Nee, das muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einem Nachbarschaftskollektiv sein, dass wenigstens immer in der Woche so ein gemeinschaftliches Kochen für alle in der Nachbarschaft gibt, wo auch die Leute mitkommen können, die sich das sonst nicht leisten können. So. Und dafür brauchst du aber Leute. Und deswegen wünsche ich mir für uns konkret, dass wir Leute finden, die vor Ort real praktische Unterstützungsleistungen machen und sich einfach mit einbringen. Also wir müssen irgendwie wieder zusammenkommen. Also wir haben uns überall alle viel zu weit voneinander entfernt, im Großen wie im Kleinen.
Danke für das Gespräch, Tobias Burdekatt.